ARD.
Ich bin enttäuscht, dass die Weltgemeinschaft dem kurdischen Volk, den kurdischen Kämpfern den Rücken gekehrt hat. Wir wurden fallen gelassen, weil es jetzt andere politische Allianzen gibt. Das Vertrauen in die Weltgemeinschaft ist weg.
Endet der kurdische Traum in Syrien? Denn bis vor kurzem wurde ein Gebiet im Nordosten Syriens komplett von den KurdInnen selbst verwaltet. Rojava heißt es und stand für viele von ihnen für den Traum der Selbstbestimmung und auch Gleichberechtigung. Doch jetzt könnte Schluss damit sein. Denn die Truppen der Übergangsregierung in Damaskus sind eingerückt und haben große Teile des Landes eingenommen. Das sorgte unter den Kurden für einen großen Schock und Angst.
Ob Schnee oder Regen, wir gehen raus. Wir müssen unser Viertel verteidigen. Es ist ein barbarischer Gegner. Wenn sie eine kurdische Kämpferin töten, werfen sie sie von Hochhäusern.
Letzte Woche kam es dann zu einem Waffenstillstandsabkommen zwischen beiden Seiten, das die Eingliederung der kurdischen Gebiete unter die Kontrolle von Damaskus vorsieht. Die USA bezeichnen das als historischen Meilenstein auf dem Weg zur Einheit in Syrien nach 14 Jahren Bürgerkrieg. Aber was bedeutet das für den Nordosten Syriens? Was will Damaskus und welche Interessen hat die Türkei? Dem werde ich in unserer heutigen Weltspiegel-Podcast-Folge mit unseren Korrespondenten nachgehen. Ramin Sina war in Syrien und Benjamin Weber sitzt im ARD-Studio in der Türkei. Zusätzlich spreche ich mit Rahman Bilal. Er arbeitet für den kurdischen Roten Halbmond und ist gerade vor Ort. Darum geht es heute im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen die Welt ein Stück verständlicher machen. Jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Ich bin Nathalie Amiri, eure Host. Und aufgenommen haben wir am 5. Februar 2026. So, und zugeschaltet aus Kairo ist jetzt Ramin Sina, zuständig für Syrien. Hallo Ramin.
Guten Morgen, Nathalie.
Und Benjamin Weber aus Istanbul. Hi Benjamin.
Hi Nathalie.
Ramin, du warst mehrfach in Syrien, zuletzt im Januar. Wie hast du die Lage vor Ort erlebt?
Ich habe sie als sehr angespannt erlebt. Ich war jetzt insgesamt 7-mal seit dem Sturz von Assad in Syrien in unterschiedlichen Gebieten und jetzt im Januar eben im äußersten Fitzel des Nordostens von Syrien, das letzte Gebiet, wo doch die Kurden die Kontrolle hatten und das Sagen hatten. Und wir waren vor 10 Tagen da war noch nicht klar, dass man sich einigen wird diplomatisch mit der Regierung in Damaskus. Und da waren wirklich nicht nur die kurdischen Truppen in Alarmbereitschaft, sondern ich habe auch die Zivilbevölkerung so erlebt, dass sie wirklich Angst hatten, dass es einen großen Krieg gibt. Wir haben dort mit einer Frau gedreht, Aysel Mohammed, 29 Jahre alt, zweifache Mutter, eigentlich Hausfrau. Aber wir haben sie abends getroffen auf der Straße, patrouillierend mit einer Waffe in der Hand. Und wir haben gefragt, was machst du hier? Nee, wir kontrollieren hier die Straßen. Jedes einzelne Auto wurde gecheckt und die Kurden haben wirklich Alarm gemacht, dass auch Zivilisten sich bewaffnen, auf die Straße gehen, weil sie so Angst hatten, dass der Feind aus ihrer Sicht eben islamistische Kämpfer mit Nähe zur Regierung in Damaskus in ihre Städte reinkommen. Und Aysel hat dann Folgendes zu mir gesagt.
Wenn der Feind uns angreift, unterscheidet er nicht zwischen Tag und Nacht. Ich kann nicht einfach tatenlos zu Hause sitzen. Ich will helfen.
Sag mal, für diejenigen, die nicht wissen, Nordostsyrien, kurdische Gebiete, kannst du noch mal kurz erklären, was gerade konkret im Nordosten Syriens passiert?
Syrien ist ein Land, das nach 15 Jahren Krieg, 2011 hat es begonnen und dann zieht sich das jetzt ja selbst nach dem Umsturz von Assad immer weiter mit Konflikten. Ein Land, wo es nicht eine Macht gibt oder eine Gruppierung, die das ganze Land kontrolliert, sondern es gibt im Süden beispielsweise drusische Milizen, die das Sagen haben. Es gab und gibt jetzt noch in diesem Nordosten kurdische Truppen, die das Sagen hatten und es gibt eben diesen neuen Präsidenten Ahmed al-Sharra, der den Anspruch hat, dass er ganz Syrien regiert. Und da lässt er auch überhaupt keine Zweifel offen. Er will die Ölfelder, die es eben bei den Kurden gibt, kontrollieren. Er will die Staudämme, die strategischen, kontrollieren. Und er sagt, ich bin der neue Präsident und ich habe diesen Anspruch. Und das ist gewissermaßen ja auch nachvollziehbar, dass eine Regierung in Damaskus sagt, es kann nicht sein, dass hier jede paar Kilometer jemand anderes militärisch bewaffnet das Sagen hat. Nur gibt es halt auf der anderen Seite Gruppierungen, die sagen, ja, aber es gibt ja gar keine Legitimation, es gibt ja keine Wahl von al-Sharra. Also warum sollte er denn derjenige sein? Also da gibt es unterschiedliche Grundvoraussetzungen, was die Legitimität angeht und den Anspruch angeht, wer wo regiert. Und ich glaube, bei den Kurden, die waren so ein bisschen Kriegsgewinner unter Assad, weil in diesem Konflikt Unter Assad haben sie es geschafft, ein immer größer werdendes Territorium sich zu erkämpfen, in dem eben sie autonom regieren konnten, in dem Kurden das Sagen hatten, sie konnten ihre Truppen hochrüsten lassen von europäischen Partnern, von westlichen Partnern, den USA. Sie waren eine gute Alternative viele Jahre lang für die westliche Welt. Und da wurde Kurmanji gesprochen in den Gebieten, also eine kurdische Sprache. Und es gab führende kurdische Politiker in diesem Nordosten Syriens. Und das hätten sie gerne erhalten. Das ist aber nicht der Fall gewesen, weil Sharra ganz klar gemacht hat, das wird es unter mir nicht geben. Und ein Jahr gab es diplomatische Versuche, irgendwie zu einem Abkommen zu kommen. Es gab dann immer wieder gegenseitig Vorwürfe, dass man versuchen würde, das zu torpedieren. Und jetzt im Januar ist es eskaliert und al-Sharra hatte eben das Gefühl, dass man da nicht weiterkommt, dass sie sich nicht integrieren wollen in einen neuen syrischen Staat. Und dann hat er seine Truppen losgeschickt, dann hat er islamistische Milizen losgeschickt und dann gab es böse Gefechte, erstmal in Aleppo und dann auch in weiteren Städten, in Raqqa, in Deir ez-Zor, und die Kurden haben sich immer weiter zurückgezogen in dann ihr Kernland, wo die meisten Kurden leben, eben im Nordosten. Und es gab wirklich das Gefühl von vielen Beobachtern, auch bei den Kurden, als wir vor Ort waren, dass es eine große Eskalation gibt, also dass es wirklich sehr großes Blutbad geben könnte, weil es eben zehntausende Kämpfer auf beiden Seiten gibt. Und dieses Blutbad konnte in buchstäblich letzter Sekunde abgewendet werden. Es haben sich dann ausländische Mächte eingemischt, was die Vermittlung anging. Frankreich, die USA, aber auch Kurden aus dem Irak. Und jetzt ist man zu dem Ergebnis gekommen, keine weiteren Kämpfe. Es sollen bisherige Institutionen der kurdischen Selbstverwaltung mit ihren Angestellten in den syrischen Staat integriert werden. Man hat es so geframed, militärische Kräfte beider Seiten sollen gegenseitig integriert werden, wobei das wahrscheinlich eher so aussieht, dass vor allem die Kurden sich integrieren müssen in al-Sharras Armee. Das wird sicherlich der größte Problempunkt. Und Grenzübergänge in den Irak, Ölfelder, strategische Staudämme, all das soll in Zukunft in die Hände der Zentralregierung übergehen.
Jetzt geht es ja für viele Kurdinnen und Kurden dort um alles. Die Frage, die ich habe, ist, geht es noch um was oder müssen sich die Kurden jetzt einfach unterordnen? Ich meine, das Abkommen zwischen Damaskus und den SDF, also den Milizen dort, kurdisch dominierten, ist seit letzter Woche unterzeichnet. Jetzt warst du im Januar dort, aber du hast ja immer noch Kontakt. Was haben dir die Menschen gesagt, wie sie ja das Fallenlassen auch durch die Amerikaner empfinden?
Ich glaube, es gibt zwei Gefühle in der Brust vieler Kurdinnen und Kurden. Also auf der einen Seite hatte ich schon den Eindruck, als es jetzt ein Abkommen gab mit Damaskus, dass viele Zivilisten einfach erstmal sehr erleichtert waren. Also das ist mein Eindruck generell in Syrien, dass die Menschen einfach sehr kriegsmüde sind. Ja, dieses Land kommt seit 15 Jahren nicht zur Ruhe. Ob Kurden, ob Araber, ob Drusen, ob Alawiten. Es gibt immer wieder Konflikte zwischen verschiedenen Ethnien, verschiedenen Religionen. Und es gibt keinen Monat, wo nicht Bomben fallen. Es gibt keinen Monat, wo es keine Gefechte, keine Kämpfe gibt, wo es keine Massaker gibt, wo es keine furchtbaren Videos gibt, wo Menschen hingerichtet werden, weil sie einen anderen Glauben haben, weil sie eine Frau sind, weil sie vielleicht einer anderen Ethnie angehören. Und diese Brutalität in Syrien, das ist für die Menschen ja auch sehr, sehr schwierig, das auszuhalten. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Kurden viele auch erleichtert waren. Auf der einen Seite, man hat jetzt zumindest den großen Krieg abgewendet. Aber auf der anderen Seite haben sie eben das Gefühl, es ist irgendwie schon eine gewisse Niederlage. Weil sie werden nicht mehr in Syrien so eine Autonomie haben wie in den vergangenen Jahren. Es wirkt so, als haben sie es vielleicht geschafft, einen Teil dieser Autonomie irgendwie doch noch rüber zu retten. Teilerhalt der politischen Selbstverwaltung. Also im Kernland da direkt an der türkischen und der irakischen Grenze, das ist kein besonders großes Gebiet. Dazu ist es ihnen wichtig, dass die kulturellen Rechte erhalten bleiben, also dass beispielsweise Kurmanji gesprochen werden kann. Das hat al-Sharra auch gesagt, das wird sogar offizielle Landessprache, neben Arabisch soll auch Kurmanji werden. Das war eine Befürchtung der Kurden, es gab nämlich Zeiten unter Assad, da war das unter Strafe gestellt, wenn man beispielsweise in der Schule Kurdisch sprach. Ich glaube nicht, dass es so schlimm nochmal wird für die Kurden. Und dann ist eine ganz entscheidende Frage, was passiert mit diesen zehntausenden Truppen der Kurden, Kämpferinnen und Kämpfer. Für die Kurden war es sehr wichtig, dass wenn sie in eine nationale syrische Armee integriert werden, dass sie dann geschlossen als kurdische Brigaden in Divisionen der Armee hineinkommen. Lange war im Gespräch, dass sie einzeln integriert werden sollen, so wollte es Damaskus. Jetzt wirkt es so, als ob die Kurden vielleicht doch ihren Willen durchbekommen haben, dass sie eben geschlossen als Brigaden integriert werden. Aber das müssen wir alles abwarten. Und auf beiden Seiten habe ich auch immer das Gefühl, man kann sich nicht so ganz darauf verlassen, dass selbst wenn man ein Abkommen geschlossen hat, dass sich dann auch beide wirklich daran halten werden.
Lass uns mal zu Benjamin rübergehen. Benjamin, die Türkei und die Kurdinnen und Kurden in der Türkei, das ist ja eine lange und unschöne Geschichte. Kannst du erklären, welches Problem die Türkei mit den Kurdinnen im Nachbarland Syrien hat?
Ja, für die Türkei ist eine Autonomie der Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien im Prinzip eine Sicherheitsbedrohung, das sagt sie zumindest. Die Türkei hat immer wieder gefordert, dass die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer, die SDF, sich auflöst und eben in die syrische Armee sich eingliedert. Das ist ja auch einer dieser großen Knackpunkte an diesem ganzen Konflikt, der ja in Nordsyrien spielt. Und das liegt daran, dass die türkische Regierung sagt, die SDF oder die in der SDF operierende YPG-Miliz, das ist eigentlich die PKK. Und die PKK ist ja diese Terrororganisation, die seit über 40 Jahren einen bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat geführt hat. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass sie zumindest in der Türkei ihre Auflösung erklärt hat. Da geht es um diesen Friedensprozess. Aber das ist sozusagen das Argument, dass man sagt, hinter unserer Grenze in Nordsyrien darf eigentlich niemand sein, der PKK ist im Prinzip. Also da wird immer gesagt, YPG ist PKK und deswegen wollen wir, dass diese kurdischen Kämpfer sich in der syrischen Armee eingliedern, damit die nicht mehr quasi autonom operieren. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die wichtig ist. Da geht es dann mehr um die kulturellen Rechte der Kurdinnen. Was Ramin gerade ja schon angesprochen hat. In der Türkei sind Kurden oder fühlen sich die kurdische Bevölkerung ja unterdrückt. Das hat sehr viele verschiedene Gründe. Eine Forderung ist ja, dass man diese kulturellen Rechte bekommt, dass man zum Beispiel in der Schule nicht nur die Sprache Kurdisch als Wahlfach wählen kann, 2 Stunden die Woche, 3 Stunden die Woche, sondern dass es Schulen gibt, in denen dann auch alle Fächer, Erdkunde, Mathe, was weiß ich, eben auf Kurdisch in der Muttersprache unterrichtet werden. Das ist eine Forderung, die ein Beispiel für diese kulturellen Rechte, und das will die Türkei nicht erfüllen. Und wenn auf der anderen Seite der syrischen Grenze eine prosperierende, florierende kurdische Selbstautonomie, Selbstverwaltung existiert, ohne Probleme, dann ist das für die Türkei natürlich ein Problem, weil die Kurden dann sehen, okay, es geht, und das dann auch fordern könnten.
Das heißt, die Türkei ist gerade zufrieden mit dem Status quo?
Also ich denke, die Türkei ist auf jeden Fall zufrieden damit, dass die kurdisch verwalteten Gebiete in Nordsyrien kleiner geworden sind. Das auf jeden Fall. Und auch, dass die SDF sich in dem Abkommen mit der syrischen Zentralregierung doch jetzt Zugeständnisse machen mussten. Damit sind sie schon zufrieden. Würde ich sagen, allerdings ist es gerade auch nicht so ganz klar, was sie noch alles wollen. Also man weiß nicht genau, inwieweit für die Türkei auch die letzten verbliebenen kurdischen Gebiete eigentlich ein Dorn im Auge sind.
Kannst du uns erklären, welchen Einfluss die Türkei eigentlich auf die Übergangsregierung in Damaskus hat?
Ja, die Türkei hat beim Sturz von Bashar al-Assad und beim Vormarsch von al-Shara auf Damaskus eine entscheidende Rolle gespielt. Das haben sie auch selbst immer wieder gesagt. Die HTS-Miliz unterstützt mit Waffen, mit Geld. Es gab ja auch die syrische nationale Armee, die von der Türkei ausgestattet worden ist. Und auch die Geheimdienste haben offensichtlich mitgearbeitet in Syrien. Das hat auf jeden Fall die AKP-Regierung im vergangenen Jahr dann auch gesagt. Also wir waren die ganze Zeit dabei, als al-Shara auf dem Vormarsch gewesen ist mit der HTS. Jetzt ist es so ein bisschen stiller geworden um die öffentlichen Äußerungen in der Türkei. Also man brüstet sich nicht mehr so stark damit, dass man Syrien sozusagen, dass man da einen guten Einfluss hat, sondern jetzt stellt man in den Vordergrund, dass es eben ein souveräner Staat ist, mit dem man interagiert, ein Nachbarstaat. Aber es ist ganz klar davon auszugehen, dass Erdogan und al-Shara, dass Ankara und Damaskus ein sehr enges Verhältnis haben zueinander.
Nathalie, wenn man in Damaskus beispielsweise heute ist, kann man im Basar mit türkischer Lira zahlen. Also der Einfluss ist
so
zu spüren.
So groß ist der Einfluss schon.
Auch im Basar, ja.
Okay.
Also ich glaube, es gibt in Syrien kaum jemand, der das in Frage stellt, dass der türkische Einfluss sehr groß ist. Und wenn man bei den Kurden ist, die sich in der Zange fühlen, wenn man sich das geografisch anguckt, dann sind das wirklich nur ein paar hundert Meter bis zur türkischen Grenze, wo sie da oben sitzen. Die sprechen immer von der Türkei, die dahinter sei, hinter diesem Vormarsch von al-Shara in Richtung Kurden. Also die Kurden haben schon ganz klar weiter als Hauptfeind und als Hauptgegner immer die Regierung in Ankara. Und sie haben den Eindruck, dass es im Endeffekt die Regierung in Ankara ist, die bestimmte islamistische Milizen losschickt in Richtung kurdische Gebiete und die im Endeffekt auch die größeren Hebel hat und al-Shara unter Druck setzt. Du musst jetzt mal was machen gegen die Kurden.
Genau, das wollte ich fragen. Diese Milizen, die dort auftauchen mit türkischen Flaggen, welche Rolle die dort spielen?
Ja, es gibt in Syrien türkische Milizen, die da eine große Rolle spielen. Ramin hat es ja gerade schon gesagt. Es ist nicht ganz klar, wie viele es sind, aber sie werden von der Türkei ausgestattet. Das sind oft syrische Staatsbürger, vielleicht mit verwandtschaftlichen Verhältnissen über die Grenze hinweg in die Türkei, die dann als Söldner unterwegs sind, mit Waffen und Geld ausgestattet sind und da dann auch tatsächlich türkische Interessen verfolgen.
Sag mal, Benjamin, die gesamte Strategie der Türkei in Bezug auf Syrien, wie sieht die aus? Welche strategischen Interessen haben sie dort?
Die Türkei hat erstmal ein großes Interesse daran, dass an ihrer Grenze ein Staat ist, der funktioniert. Das kann man so sagen. Und die Türkei sieht sich aktuell eben auch auf dem Vormarsch als Regionalmacht. Man will unbedingt eine Regionalmacht sein und deswegen ist Syrien natürlich zentraler Bestandteil dieser ganzen Strategie. Es ist für die Türkei ein gutes Zeichen gewesen, dass Bashar al-Assad gestürzt ist und dass auch der iranische Einfluss in Syrien zurückgegangen ist. Das ist das eine. Dann hat es natürlich für die Türkei auch immer schon traditionell und historisch eine große Bedeutung gehabt, dass irgendwie der türkische Einfluss im Nachbarland Syrien groß ist. Und natürlich, was auch noch ein großes Thema ist, Israel. In der Türkei gibt es seit längerem eine fast schon, paranoide Angst davor, dass man in Syrien mit Israel clashen könnte. Und ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da waren die Medien voll davon, dass man in der Türkei Angst hatte, dass Israel nach dem Gazastreifen noch irgendwann Zentralanatolien angreifen könnte. Also das ist schon ein Thema, was hier wirklich sehr viel diskutiert wird. Und das fand ich auch nochmal sehr spannend in dieser Phase, bevor sich die kurdischen Milizen oder die SDF mit Damaskus geeinigt haben, gab es ja auch die Meldung, dass die SDF wohl in Kontakt mit Israel gestanden hätte und dass Israel wohl Unterstützung angeboten hat. Und das wissen die Kurden ganz genau, dass das für die Türken ein großes Problem wäre. Deswegen hat man diese Karte eben gezogen. Und in diesem Sinne ist die Türkei natürlich auf Einfluss in Syrien aus, um quasi den israelischen Einfluss in Syrien nicht zurückzudrängen, aber zumindest so auszugleichen.
Eine Frage habe ich noch. Du hast den Friedensprozess erwähnt. Was bedeuten diese neuen Entwicklungen eigentlich für den Friedensprozess mit der PKK in der Türkei? Im Grunde genommen könnten die Kurden doch jetzt sagen, wir wurden verraten, also halten wir uns auch nicht mehr an irgendwelche Abkommen.
Ja, dieser Friedensprozess ist auf vielen Ebenen irgendwie ein ganz verzwicktes Ding. Ich mache es so kurz, wie ich kann. Also der Friedensprozess in der Türkei ist angestoßen worden von Erdogans Regierung, von dem nationalistischen Regierungspartner MHP, die eigentlich Nationalisten sind und als Kurdenhasser gelten. Dann gab es sehr, sehr lange Verhandlungen mit Abdullah Öcalan, der ja der PKK-Gründer ist, der auf einer Gefängnisinsel sitzt. Sachen, die teilweise gesellschaftlich vorher undenkbar gewesen sind. Also dass quasi sogar die Idee im Raubestand Öcalan könnte ins Parlamentsgebäude kommen und da eine Rede halten und so weiter. Die PKK hat dann ihre Auflösung erklärt. Die Frage, die immer noch offen ist, was ist eigentlich für die Kurdinnen und Kurden auf dem Tisch? Was können sie eigentlich gewinnen? Also es gibt überhaupt nichts, was man ihnen in Aussicht gestellt hat, was konkret bekannt wäre. Also kulturelle Rechte zum Beispiel. Davon ist gar nicht die Rede, auch Demokratisierung. Es sitzen ja extrem viele kurdische Politikerinnen und Politiker in Haft, unter anderem Selahattin Demirtas. Und da kommt man dann jetzt wieder auch auf Nordsyrien. Selahattin Demirtas sitzt deswegen in Haft, weil er 2014, als der IS die Stadt Kobane umzingelt hat in Nordsyrien, zum kurdischen Widerstand aufgerufen hat. Die Türkei hat damals die Grenze nicht geöffnet. Auf der türkischen Seite der Grenze waren extrem viele Kurden, die rüber wollten. Und dann gab es Unruhen und da sind sehr, sehr viele Menschen bei gestorben. Und das, was man damals erlebt hat, hat man jetzt auch eben wieder befürchtet, weil diese Milizen auf die kurdischen Gebiete in Nordsyrien zugemarschiert sind und weil die SDF Gebiete verloren hat, gab es in der Türkei an der Grenze zu Syrien Demonstrationen von Kurden, die nämlich aus Solidarität mit den selbstverwalteten Gebieten auf die Straße gegangen sind. Und da hat man auch nochmal gemerkt, wie stark eigentlich diese Selbstverwaltung in Nordsyrien für die Kurden in der Türkei ein Symbol ist. Es ist also wirklich eng miteinander verknüpft. Und dieser Friedensprozess in der Türkei wiederum, der setzt jetzt die kurdische Partei DEM total unter Druck, weil die natürlich einerseits auch gegen einen Vormarsch auf die kurdischen Gebiete in Nordsyrien sind, aber gleichzeitig eben mit dieser Regierung im Bett sind, in Anführungszeichen, und da irgendwelche Deals aushandeln, von denen niemand weiß, was am Ende dabei rauskommt. Also es ist wirklich ein ganz,
sehr
ganz
komplex.
Komplexes Ding.
Mhm. Ramin, zum Schluss würde ich gerne nochmal zu dir zurückkommen. Kurdisch geführte Kräfte, also die SDF in Syrien, bewachten ja jahrelang tausende IS-Kämpfer und deren Angehörige in Gefängnissen. Du weißt ja, ich war ja auch in Syrien vor einem Jahr und da sprach ich mit der Leiterin von Al-Hol, das ist dieses IS-Gefangenencamp, wo 33.000 IS-Angehörige gefangen gehalten wurden. Und damals sagte sie mir, dass die Insassen ihr sagen, ihr werdet schon sehen, Scharra wird mit seinen Freunden kommen und uns befreien und dann werdet ihr hier drin sein und wir werden rauskommen. Jetzt ist es ja so, dass Scharra mit seinen Freunden, also mit der Armee kam. Wie geht es jetzt weiter mit diesen Gefangenencamps? Was passiert da gerade mit den IS-Gefangenenlagern?
Ja, das ist mega spannend, mega gefährlich. Und das, was sie dir damals gesagt hat, das hallt jetzt immer lauter durch diese Camps, ja, und die Drohungen von IS-Familien, das sind ja tausende Familien, die in diesen Lagern hocken, die sagen den Kurden ganz genau, und morgen wirst du in dem Lager hocken und ich stehe draußen, aber ich werde dich nicht am Leben lassen. Also die drohen und bei jedem Vormarsch von Al-Shara hallen riesige Allahu Akbar Rufe durch diese Lager. Also es ist sehr bedrohlich, es gibt tausende Menschen, ob früherer IS-Kämpfer in Gefängnissen oder deren Angehörigen, deren Familien in diesen Lagern, die weiterhin sehr nah an der IS-Ideologie sind.
Massiv radikalisiert waren. Also die Scharia-Gesetze gelten in diesen Camps, ja.
Natürlich, die auch unter menschenunwürdigen Bedingungen jetzt in den vergangenen 10 Jahren dort in diesen Lagern quasi festgesetzt wurden von den Kurden, das muss man auch sagen, wo sich europäische Staaten oder auch nordafrikanische Staaten oder aus dem Kaukasus, wo auch immer diese Kämpfer, diese Familien herkamen, ja auch weigern, diese Familien zurückzunehmen, weil man sie nicht im eigenen Land haben will. Aber die leben ja noch, die sind ja nicht alle tot. Und jetzt peu à peu wurde das Al-Hol Camp, das größte Camp mit Familien, wurde ja schon von Al-Sharas Truppen übernommen. Da sind die Kurden geflohen. Ein Gefängnis wurde schon übernommen. Da sind IS-Kämpfer freigekommen. Die Kurden sagen Tausende. Die Regierung in Damaskus sagt 80. Es gibt Videos, die zeigen, wie einige der islamistischen Kämpfer, die jetzt übernommen haben, die Kontrolle dieses Gefängnisses, IS-Insassen freilassen. Auf der anderen Seite behauptet die Regierung, nein, das seien die Kurden gewesen, um Unruhe zu stiften. Also viele Vorwürfe wieder auf beiden Seiten. Es ist sehr schwer, das zu belegen, aber es steht definitiv fest, es sind IS-Kämpfer freigekommen und die rennen jetzt wieder durch Syrien. Und die Frage, was passiert mit diesen Tausenden, die jetzt noch nicht freigekommen sind, da sagen die USA, wir versuchen 7000 dieser Kämpfer zu verlegen in den Irak, weil da könnten wir besser sicherstellen, dass sie dort auch inhaftiert bleiben. Das muss jetzt erstmal geschehen. Diese Camps sollen aufgelöst werden, so will es Damaskus. Ich glaube nicht, dass die Kurden besonders lange noch die Kontrolle haben werden über gewisse Camps und bestimmte Gefängnisse. Aber als Weltgemeinschaft hat man sich diesem Thema eigentlich nie so richtig gewidmet. Man hat gehofft, dass man irgendwie durchkommt. Und es ist eine große Frage, ja, wenn eine islamistische Regierung in Damaskus mit islamistischen Milizen, von wo auch immer sie gesteuert werden, islamistische IS-Insassen kontrollieren soll, dann ist das eine sehr, sehr gefährliche Mischung.
Die Camp-Leiterin von Al-Hol, Ramin, hat mir auch damals gesagt, wenn die amerikanische Flagge nicht über uns hängen würde, hätten wir ein Riesenproblem. Fühlen die Kurden sich jetzt von den USA verraten? Ich meine, die waren jahrelang wichtige Partner im Kampf gegen Terrorismus und die Amerikaner setzen jetzt auf Sharia und die Zentralregierung und lassen doch die Kurden mehr oder weniger fallen.
Sie lassen sie fallen, ganz klar. Das ist passiert. Es sind einfach andere politische Zeiten, andere politische Allianzen. Und die Kurden waren vor 10 Jahren diejenigen auf dem Boden, die gegen den IS gekämpft haben. Damals waren sie der natürliche Partner für die westliche Welt, für die Europäer, für die Amerikaner. Sie wurden hochgerüstet. Und 10 Jahre später ist Trump an der Regierung und er setzt jetzt auf Al-Sharia, so wie fast alle westlichen Staaten. Ja, also nicht nur die Türkei hat das Interesse, dass es dort einen funktionierenden Staat gibt und einen klaren Ansprechpartner. Und das hat man sich in der Weltgemeinschaft in vielen, vielen Ländern darauf geeinigt, dass das jetzt eben Ahmed Al-Sharia ist. Trotz vielen dubiosen Stationen in seiner Karriere, bevor er Anzug und Krawatte trägt. Aber die Kurden sind im Endeffekt ganz klar die Verlierer. Also geopolitisch sind sie die Verlierer und sie haben keine starken Verbündeten aktuell, die an ihrer Seite stehen und die sich dafür einsetzen würden, dass sie weiterhin autonom dort ein gewisses Gebiet in Syrien kontrollieren können.
Ich danke euch sehr für diese Einblicke und wirklich also in dieser komplexen Gemengelage danke euch, dass ihr vor Ort seid und uns diese ganzen Informationen so verständlich rübergebracht habt. Danke.
Danke dir, Nathalie.
Vielen Dank.
So, und jetzt spreche ich mit Rahman Bilal. Er ist jetzt zugeschaltet aus Syrien. Er arbeitet für den kurdischen Roten Halbmond und leistet dort humanitäre Hilfe. Seine Arbeit konzentriert sich vor allem auf Flüchtlinge und Binnenvertriebene, also Menschen in den kurdischen Gebieten, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Rahman Bilal, hallo.
Hallo, guten Tag.
Sie sind vor Ort. Wo genau erreiche ich Sie?
Ich bin im Moment ziemlich im Nordosten des Landes in der Stadt Kamischlo.
Vor ein paar Tagen, wir haben es gerade von unseren Korrespondenten gehört, erst rückten die syrischen Truppen auch in ihrer Stadt an. Wie haben Sie das erlebt?
Also das haben wir hier natürlich alle und ich dann persönlich auch sehr gespannt erwartet, antizipiert und dann wollte ich das dementsprechend auch so nah wie möglich mitverfolgen. Am Ende war das schwer möglich. Persönlich habe ich es dann vorm Fernseher, wie wahrscheinlich viele auch hier miterlebt. Denn als der Konvoi der Regierungstruppen hier eingezogen ist in die Stadt, gab es eine komplette Ausgangssperre, um eben Sicherheit zu gewährleisten und um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, der dann auch so stattgefunden hat. Ja, das war natürlich erleichternd zu sehen, dass das so gut geklappt hat. Es war aber in der Stadt eine Stimmung, wie man das in Deutschland vom Neujahrsmorgen kennt.
der jetzt nicht unbedingt negativ ist, aber wenn Sie uns jetzt mitnehmen in die Psyche der Menschen, der Kurdinnen und Kurden vor Ort, wie fühlt es sich an, wenn so Truppen aus Damaskus, die ja eher nicht kurdenfreundlich eingestellt sind, dann Rojava quasi einnehmen? Was ist das für ein Gefühl? Ich war selber in Rojava und habe diesen Stolz der Kurdinnen und Kurden erlebt, wie sehr sie stolz waren auf ihr Autonomiegebiet, auf ihre Gleichberechtigung in allen politischen Positionen, auf ihre Freiheiten, die sie sich erkämpft haben. Was war das für ein Gefühl, als Damaskus dann auf sie zurollte?
Ich glaube, einerseits war es doch eine große Erleichterung zu sehen, dass dieser Konvoi, der da kam, eben kein großer Regierungstrupp war, kein hochmilitarisierter Besatzungstrupp in dem Sinne, sondern eben wirklich ein Kontingent, was eher wie eine Delegation aussah, das dann hier spezifische abgeklärte Aufgaben erledigen wird und dann, wie kommuniziert wurde, auch wieder abziehen wird. Das werden wir dann natürlich noch sehen müssen. Aber auch hier die Berichterstattung war sehr stark darauf ausgelegt, den Menschen klarzumachen, dass es jetzt gerade, das hat ein Limit, das hat eine Grenze, das haben wir so auch abgesegnet. Und so wurde dem Ganzen etwas vorgegriffen, dass dieses Besatzungsgefühl aufgekommen wäre.
Und wenn Sie jetzt mit Kurdinnen und Kurden sprechen, was erzählt man sich so?
Also was sehr stark spürbar ist im Moment, ist, dass wir hier gerade eine Zeit des Wandels durchmachen. Und dementsprechend ist die Lage natürlich auch angespannt. Diese Anspannung hat aber auch einen sehr vielfältigen Ausdruck. Eins, ich glaube, das ist allen Leuten gemein und das wird schnell klar, auch wenn man mit den Leuten spricht, dass niemand hier gerade Krieg möchte. Es gab eine sehr starke Bedrohung von militärischen Interventionen und die Menschen wissen natürlich hier, was Krieg bedeutet. Auch gerade deswegen, weil sie selber am eigenen Leib erfahren haben, was das bedeutet. Viele Familien haben Mitglieder, die in den letzten 15 Jahren im Krieg gefallen sind. Und von daher ist das die große Priorität, keinen Krieg mehr zu haben, keinen Krieg ausgesetzt zu sein. Allerdings bedeutet das natürlich nicht, dass man in dieser Situation jetzt einfach kapitulieren kann oder der Regierung freien Lauf lassen kann. Weil das ist auch klar, wenn man mit den Leuten spricht, die Menschen hier trauen der Regierung nicht über den Weg, kein Stück. Große Teile der Armee, die jetzt vor den Städten einen Belagerungsring aufgezogen hatten, sind bekannt für ihre Brutalität gegen die kurdische Bevölkerung. Die Verantwortlichen für diese Brutalitäten der letzten Jahre besetzen hohe Posten in der Armee und in der Übergangsregierung. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass in der Bevölkerung ein hoher Grad an Mobilisierung stattfand. Also auch unter Zivilisten, Tausende, wenn nicht Zehntausende, haben zu den Waffen gegriffen, haben angefangen, sich Widerstand zu organisieren. Natürlich auch einen zivilen Widerstand. Und deswegen war klar, dass hier in den kurdischen Regionen jetzt kein konventioneller Krieg zweier Armeen möglich wäre. Also es wäre ein sehr blutiger Krieg geworden, sehr zerstörerischer Krieg. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Erleichterung, dass nur ein Abkommen getroffen wurde. Aber die Skepsis überwiegt auf jeden Fall.
Bei diesem Kompromiss, was bekommen die Kurdinnen und Kurden?
Man muss natürlich erstmal betrachten, was stand hier auf dem Spiel. Sie haben eben auch schon davon geredet, was sie hier in der Region selber erleben konnten. All diese Strukturen, die hier aufgebaut wurden. Und was man eben ja unter dem Schirm der Selbstverwaltung, der Autonomie, von der autonomen Selbstverwaltung hier Nordostsyriens verstehen kann. Und natürlich stand diese Autonomie auf dem Spiel, aber eben auch die physische Existenz allgemein.
Ist es jetzt vorbei mit dem Traum der Kurden einer Vollautonomie? Also war es das jetzt?
Wir sind auf jeden Fall jetzt in eine neue Phase für Syrien eingetreten. Aber wenn wir von kurdischer Autonomie sprechen, würde ich auch sagen, müssen wir zwischen den von der syrischen Armee eroberten Gebieten und den Gebieten, die nun zu integrieren sind, unterscheiden. Weil die eroberten Gebiete, die größtenteils arabisch bevölkert sind, die wurden von Seiten der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens während des Krieges gegen den IS befreit und sind seitdem unter der Kontrolle und der Verwaltung Nord- und Ostsyriens. Die kurdischen Gebiete, also das Kerngebiet der Selbstverwaltung. Hier ist die Autonomie natürlicher gewachsen. Also sie kommt von innen, ist von der Gesellschaft getragen und dementsprechend auch in der Gesellschaft verwurzelt. Und diese Autonomie und Selbstbestimmung, von der wir auch vorher geredet haben, die ist ja auch innerhalb des syrischen Staats gewachsen. Also auch wenn der syrische Staat unter dem Assad-Regime hier kaum noch Handhabe hatte, Syrien als Ganzes gab es immer noch. Und es wurde auch von der Selbstverwaltung immer betont, eine Lösung für ganz Syrien finden zu wollen. Jetzt ist der Integrationsprozess natürlich auf nur einige kurdische Siedlungsgebiete, auch nicht alle, reduziert. Und das ist natürlich nicht im ursprünglichen Sinne der Selbstverwaltung. Aber das steht nicht zur erfolgreichen Integration im Widerspruch. Im Gegenteil kann sie zu etwas führen, was Kurden nicht nur in Syrien schon immer wünschten, und zwar einen offiziellen Status als solche. Der wurde ihnen ja bisher immer aberkannt. Die Voraussetzung dafür ist aber auch, dass die Regierung es jetzt ernst meint, sich nicht nur für einen neuen Anlauf sammelt, weil sie jetzt auch Widerstand getroffen ist, weil sie eben nicht militärisch hier eine Lösung erzielen konnte. Und wenn man sich den Werdegang von Syriens Übergangspräsident al-Shara und seinem Streben nach Macht nicht nur als ehemaliger Al-Qaida-Führer, sondern eben auch in seinem Werdegang zum Präsidenten heute, wenn man sich den ansieht und eben das Instrumentalisieren von Konflikten, die ich eben schon angesprochen hatte, macht mich das auch ziemlich misstrauisch. Also wie ernst dieser Integrationsprozess jetzt angegangen wird. Und wie gesagt, das Abkommen war ein Kompromiss. Der Ton der Regierung vor der Unterzeichnung war sehr aggressiv. Und hier ist es jetzt natürlich auch wichtig, um diesen Prozess, ja, damit er eben auch erfolgreich laufen kann, internationale Garantien zu haben. Internationale Kräfte hier in Syrien, die dafür aktiv werden. Und dazu gehören westliche Staaten wie Amerika, Frankreich haben sich dafür ausgesprochen. Aber auch deutsche Interessen sind natürlich im syrischen Frieden stark vertreten. Von daher würde ich sagen, ist da auch eine starke Verantwortung zu sehen.
Rahman Bilal, Sie werden wahrscheinlich noch viel zu tun haben, gerade aufgrund der Informationen, die Sie uns über die Lage dort geschildert haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das mal von vor Ort zu erklären. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ja, das war unser Weltspiegel-Podcast zur Lage der Kurden in Syrien. Aufgezeichnet haben wir am 5. Februar 2026. Jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Die Welt wird komplizierter und die Geheimdienste müssen mithalten. Wie verändern neue Technologien von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten? Und wie reagieren sie auf die internationalen Krisen? Die vierte Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht tief ein. Jede Woche ein neuer, echter Fall aus der Welt der Spione. Überall, wo ihr Podcasts hört und zuerst in der ARD-Audiothek. Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst auch gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Roman Marun und Nils Kopp. Mitgearbeitet haben Caroline Minnerich und Anna Stosch. Produziert hat Wolfgang Lösch.